Genauso groovy wie dieses Intro fühle ich mich jetzt auch. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Das ist die große Sonntagsausgabe. Wir sind wieder da für euch. Ja. Mir gegenüber sitzt Jan Böhmermann, der direkt vom Set kommt. Von einem Job zum nächsten. Der kommt vom Set, er hat mir ein Foto geschickt, er hat wieder irgendeine dubiose Rolle angenommen.
Ja, ich habe wieder,
er hat schon wieder irgendwas
gesagt. Sönke Wortmann hat angerufen, ich konnte nicht Nein sagen.
Wer kann da schon Nein sagen? Spielst du jetzt endlich in einem großen deutschen Film mit?
Nein, leider nicht. Dafür reichen die Schauspielfähigkeiten nicht. Ich bin ordne mich unter in ein Ensemble im Rahmen einer Produktion für meine eigene Sendung, wo ich, wenn irgendwas schief läuft oder die Leute zu gut werden, die runterdrücken kann, weil ich der Boss bin.
Wo bist du wirklich noch der Boss? Hast du noch die Zügel in der Hand?
Nein, du bist nicht mehr der Boss. Weißt du, wer der Boss ist? Die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, die sind meine Chefs. Beim ZDF,
bei Spotify. Den du auf der Hand fresst.
Bei Spotify bin ich der Boss.
Bei
Spotify bin ich der 50%ige Boss der Sendung.
Das ist nämlich eine richtige Freidenker-Sendung. Hier können wir noch sagen, was wir wollen. Hier werden wir nicht von irgendwelchen großen öffentlich-rechtlichen Medien oder so gesteuert. So. Hier kriegt ihr den Real Jan Böhmermann. Jetzt erstmal vielen lieben Dank an Katja Riemann für das Intro.
Das war nicht Katja Riemann.
Nein, das war Jenny Lee, die wirklich ausgesprochen
unglaublich
funky
gut gesungen. Richtig gut
gesungen.
Und ich habe den Ton schon geahnt, den sie singen will, und dachte, Alter, sie macht das nicht wirklich. Dann singt sie den Ton. Das war richtig gut getroffen.
Das war richtig krass. Jenny Lees Intro findet Dank. Ihr übrigens. Vielen Dank, Jenny, liebe Grüße. Wenn ihr Jenny Lee und Fest und Flauschig Intro eingebt, findet ihr das Intro auch schon bei YouTube, habe ich gesehen.
Ah, okay. YouTube ist in Ordnung. Ich glaube, Spotify, wenn man das bei Spotify hochlädt und GEMA haben möchte, dann wird es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das geht nicht. Aber bei YouTube hochladen gerne und dann einfach uns zuschicken, da freuen wir uns total. Vielen Dank, Jenny Lee. Heute ist übrigens der 23. Oktober 2022. Es ist Sonntag, es ist fest und flauschig. Das ist in letzter Zeit so ein bisschen untergegangen. Ich bin ja der Datumsansager. Wenn ich weiß wie die Glocken vom Kölner Dom. Wenn das jetzt nicht kommt, dann sind viele Leute verwirrt. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal vergessen oder verbummelt und zu spät gemacht und da haben sich direkt Leute bei mir beschwert, dass ich nicht mehr sage, welcher Tag ist.
Das tut uns leid, wir werden uns versuchen wieder, ganz viele haben sich bedankt jedenfalls, dass ich gesagt habe, die Nachtschicht, das ist die Sendung für die Nachtschicht, weil viele uns wirklich auf einsamen, verlassenen Gängen hören. Es haben sich auch viele Käfersammler gemeldet, nachdem ich über diesen Hitlerkäfer mit dir geredet habe. Das sind dann so diese speziellen Themen, wo so Leute, die seit Jahren die Sendung hören, das erste Mal so was finden, wo sie denken, geil, und dann kriege ich ewig lange Mails zum Thema Käfer und warum man den Namen nicht umbenennen kann. Könnte ich jetzt alles vorlesen, aber vielleicht machen wir einfach mal ein großes Käfertreffen irgendwann. Auf alle Fälle finde ich das immer schön, wenn wir so eine kleinen Themen haben, die wir hier besprechen. Heute zum Beispiel auch am 23. Oktober, um es nochmal zu sagen, 23. Oktober 2022. Jan, ich habe die ganze Nacht auf dem Klo gesessen und geschissen. Ich sage es direkt.
Ja, wir nehmen auch eine anderthalb Stunden später auf als eigentlich geplant. Ich war schon
ready. Das hat nichts mit mir zu tun.
Nee, aber ich habe gesagt, wir treffen uns zu Zeitpunkt X und hast du gesagt, ich kann nicht, ich kack gerade noch. Sorry, liebe Leute, dass es jetzt wieder wirklich so untenrum losgeht, aber deine Magen-Darm-Probleme sind sind meine Magen-Darm-Probleme. Wir sind auf einen angewiesen. Genau. Erzähl mal, was ist los? Was ist bei dir?
Also, ich habe einen akuten Reizdarm bekommen, nachdem ich auf dich nämlich einen
Hitzstück gewartet habe. Nicht mal wechseln mit akuten Leitsdarm.
Wenn man mit dem Leitsdarm, genau.
Fetisch, dass man sich einfach große Leitsordner in den Po schiebt. Das ist der Leitsdarm, nicht zu verwechseln mit dem Reizdarm.
Ich habe gestern folgendes.
Du kommst in der Notaufnahme, da kommt einer mit so breitbeinig rein. Was ist denn los? Ich habe einen Leitsdarm.
Ich glaube, die
Was?
Haben da schon alles gesehen.
Ich glaube, es hat noch nie einer einen Leitsordner im Arsch gehabt. Glaube ich nicht. Das geht gar nicht anatomisch. Rein operieren. Ach,
in Berlin ist alles, möglich.
Genau.
Ich habe auf alle Fälle einige Nachrichten bekommen von Leuten. Mal gucken, ob ich das jetzt auf die Stelle finde.
Wenn ich eine Tüte Pombeer aufmache.
Überhaupt Pombeer. Nicht,
ich das. Leckerer Shit. Es gibt auch eine andere, Funny Frisch und so. Aber erst jetzt
kurz, mal Pombeer. Das ist auch sehr witzig. Wir haben nämlich auch über den Knollenblätterpilz geredet. Mhm. Und dann haben mir gleich mehrere Leute geschrieben, die als Ärzte arbeiten. Ich arbeite in der Notaufnahme eines großen deutschen Universitätsklinikums und vor 2 Wochen hatten wir eine verrückte Geschichte mit einem Knollenblätterpilz. Es kamen gleichzeitig 5 Patienten zu uns, die bei einer Familienfeier den besagten Pilz verspeist haben. Ah. Es stellte sich heraus, dass der Großvater für das Essen zuständig war und die Pilze eigenhändig gesammelt hat. Jedoch ist der Mann ein Professor, Doktor der Biologie und sollte sich eigentlich mit Pilzen auskennen. Verdächtig war auch, dass er als einziger nicht vergiftet war.
Okay.
Ich soll aber sagen, anonym bleiben, bitte. Ich bleibe anonym.
Aber diese Detailinformationen, daraus wird sich diese Geschichte, die sicherlich am Wochenende mehrmals in Deutschland passiert, nicht rekonstruieren lassen, dass ein Doktor der Biologie 5 Verwandte vergiftet, die in die Notaufnahme. Das passiert ja praktisch jeden Tag in jeder Großstadt.
Das ist eine Sache, die alltäglich passiert. Es ist auf alle Fälle einiges am Post auch zum Knall. Es ist nämlich immer noch eine große Urangst des Menschen, nicht nur Urangst, sondern es passiert halt einfach noch, weil er so ähnlich aussieht wie ein verfeckter Champignon und deswegen hauen sich immer noch Leute aus Versehen den Knollenblätterpilz rein. Und das ist natürlich auch ein fieser Pilz, der deine Leber zersetzt. Mir haben Leute mal eindrücklich geschrieben, was da genau passiert und warum man da sterben kann dran. Es ist auf alle Fälle echt ein fieser Pilz. Dann auch noch eine andere Geschichte, die ich unbedingt erzählen muss, gleich am Anfang, weil wir so ein bisschen über die letzten Sendungen nochmal da Feedback abarbeiten müssen. Mir hat eine Frau geschrieben, das fand ich sehr interessant, zum Thema lebendig begraben zu werden. Es war früher wohl gang und gäbe bei Leuten, die es sich leisten konnten, die genau diese Angst hatten, dass sie lebendig begraben werden, dass man sich einen Bindfaden um den Zeigefinger gebunden hat, der außerhalb der Grabstelle mit einem Glöckchen verbunden war. Klingelte dann das Glöckchen, wussten die Friedhofsbesucher, dass da einer im Sarg lag, der da nicht wirklich tot war und wieder ausgegraben werden konnte.
Daher kommt auch das Weihnachtslied. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Weil wenn es früher geklingelt hat draußen, wenn es dunkel wurde, dann waren es meistens die Leute, die versehentlich zu früh begraben wurden. Oft von Biologieprofessoren, die ein paar ihrer Verwandte loswerden wollten, wo die Knollenblätterpilze zu spät angefangen haben zu wirken oder die Wirkung nachgelassen hat.
Auf alle Fälle, gehst du über den Friedhof oder so ein Glöckchen hörst du da irgendwo klingeln. Ach, guck mal, da liegt wieder einer. Und dann ist ja immer so ein Spaten irgendwo wahrscheinlich auch gewesen, damit man gleich die Hand anlegen
Wie so ein Nothammer konnte. Im Bus, so ein Notspaten.
Genau, wollte ich gerade sagen, so ein Notspaten, dass so schnell, wenn das Glöckchen klingelt, da irgendwie 3 Meter tief irgendwie einen ausbuddelt.
War eine andere Zeit. Heute kann man natürlich mit den modernen Segnungen der Medizin dafür sorgen, dass Leute, wenn die verbuddelt werden, wirklich tot sind. Das ist auch so, dass Bestatter, bevor Leute wirklich in den Sarg kommen, noch einmal mit so einem Dolch, der finale Dolch, nochmal einmal nachdolchen, damit er wirklich nicht schief geht. Weil am Ende will natürlich auch die BestatterInnung da nicht die schlechte Presse haben andauernd. Wenn da irgendwie bei YouTube irgendwie Videos auftauchen oder bei Twitter ein Shitstorm läuft gegen Bestatter, die lebende Leute begraben. Deswegen wird heute nochmal nachgestochen. Das ist
heute üblich. Wird nachgestochen. Der Bestatter, der nachsticht. Vielleicht auch ein Qualitätssiegel.
Genau. Ich habe auch noch eine Nachricht bekommen, inspiriert von unserem augenlosen Hitlerkäfer, hat mir der Felix aus Köln geschrieben. Und er schreibt, lieber Olli, lieber Jan, ich hoffe, die folgende Tatsache kann euch den Tag versüßen. Vielleicht schafft sie es ja sogar in den Podcast. Es ist ja bekannt, dass Hitler ein ziemlicher Weirdo war. Aber wie vernagelt... Ja, das ist schön gesagt. Aber wie schön vernagelt der... Wie
Hitler war voll der Weirdo, echt jetzt.
Wie vernagelt der Typ wirklich gewesen ist, lässt...
Das wissen wir noch gar nicht. Das weiß man noch immer gar nicht. Nee. Was Hitler eigentlich für ein Dreckschwein war, das weiß man bis heute immer noch nicht.
Nee, weil die Forschung hat noch nicht angefangen, bestimmte Wikipedia-Artikel auszuwerten. Weil es gibt Wikipedia-Artikel, wo man Hitler gar nicht vermutet. Aber Hitler war ja in seinem 1000-jährigen Reich, was er komprimiert hat, wie so eine ZIP-Datei auf 12 Jahre, hat er ja komplett die deutsche Gesellschaft durchwirkt. Hitler was everywhere. Love is everywhere. Das caught in the act. Aber eigentlich muss man sagen, Hitler was everywhere. Und und zwar findet sich Hitler wieder im Wikipedia-Artikel über die Spitzmaus. Da mag man jetzt denken, schreibt der Felix, wie bitte? Aber ja, es stimmt. Im Artikel der Spitzmaus lässt sich folgender Absatz finden. Ich lese mal vor. Benennung. Die Bezeichnung Spitzmaus darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Tiere mit den Mäusen nicht näher verwandt sind. Die Spitzmaus, wusste ich gar nicht, nicht verwandt mit der Maus. Eine beschlossene Umbenennung durch die Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde auf ihrer Hauptversammlung 1942 in die zoologisch sinnvollere, ältere Bezeichnung Spitzer, und jetzt kommt's, ließ Adolf Hitler, nachdem er davon was mitbekommen hat, nämlich durch die Berliner Morgenpost hat der Führer das erfahren, am 3. März 42 wacht der Führer auf, es läuft top an der Ostfront, es läuft top an der Westfront. Der Völkermord ist im vollen Gange, es läuft optimal. Nur eine Sache fällt dem Führer unangenehm ins Auge. Nur eine Sache fällt ihm in der Zeitung auf, die ihm wirklich schlechte Laune bereitet, nämlich, dass die Spitzmaus soll Spitzer in Spitzer umbenannt werden. Das entnimmt der Berliner Morgenpost vom 3. März 42 und dann ordnet der Führer an, und zwar unter Androhung von längeren Aufenthalten in, Zitat, Baubataillonen an der russischen Front, dass der Spitzer unverzüglich wieder in Spitzmaus umbenannt werden muss.
Und da haben sie natürlich dran gehalten damals.
Ja, natürlich. Und deswegen heißt die Spitzmaus Spitzmaus.
Diktator. Olaf Scholz kann jetzt nicht dafür sorgen, dass ein Elefant nicht mehr Elefant heißt.
Ja, weil Hitler hat nämlich öfter von seiner Richtlinienkompetenz als Kanzler Gebrauch gemacht. Und die Richtlinienkompetenz, die galt nicht nur fürs Kabinett, sondern die war überall. Wenn dem Tiername nicht gefallen hat, dann hat er einfach interveniert. Er ist wirklich wie so ein ganz schlimmer Theaterregisseur. Also hat die
Spitzmaus ihren Namen immer noch Hitler zu verdanken, ansonsten wäre es eigentlich ein Spitzer.
Ja, wäre eigentlich der Spitzer gewesen und hätte heute einen Podcast mit Hazel Brugger zusammen. Aber das ist stattdessen ist da die Spitzmaus immer noch, die da rumläuft, weil der Führer es so wünschte. Im Grunde genommen müsste man das der Deutschen Gesellschaft für Spitzmäuse mitteilen, dass sie sich entschuldigen nochmal im Nachhinein, dass der Führer den berechtigteren Namen Spitzer ihnen verwehrt hat. Und da müsste man eigentlich die Spitzmaus umbenennen in Spitzer oder vielleicht ein neuer Name.
Aber das ist doch wirklich möglich, weil das ist ja jetzt nicht Erstbenennung, weil Adolf Hitler hat sie ja nicht erst benannt.
Lass mal kurz über die Management-Skills vom Führer drüber gehen, weil das ist wirklich ein Typ in so einer Verantwortung. Du musst doch delegieren können. Du kannst doch nicht so Micromanagement machen. Du hast einen Zwei-Fronten-Krieg am Laufen. Du hast einen Völkermord, die größten Verbrechen der Menschheit, die du bewegst.
Das war ihm damals aber nicht so richtig klar.
Meinst du, dass ihm das nicht richtig klar war?
Ich glaube, das war ihm damals noch nicht so richtig klar.
Aber dass da nicht mal irgendeiner gesagt hat, mein Führer, wollen Sie jetzt wirklich sich auch noch in die Säugetierbenennung einmischen, weil wir haben jetzt gerade irgendwie einen Stalingrad-Ärger. Das war ja auch, ja. Nee, war noch nicht Stalingrad.
Nee, Stalingrad war erst ein Jahr später, glaube ich. Aber trotzdem,
ja,
da ging es dem einfach noch zu gut, den kleinen
aber
Penner.
Aber dieses Micromanagement, mal ganz ehrlich, dass man da als Führer nicht in größeren Zügen denkt, der ist zu schnell an die Macht gekommen.
Ja, wahrscheinlich, ne.
Also, das dumme Schwein hat auf jeden Fall nicht nur die Welt ins Unheil gestürzt, sondern auch die Welt der Säugetierkunde. Und die Spitzmaus trägt ihren Namen zu Unrecht, weil der Führer interveniert hat. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen, Fun-Fact würde ich gar nicht sagen, für diesen Hate-Fact.
Nee, aber vielen Dank mal ganz ehrlich, wir kriegen wirklich, also ich lese die ja wenigstens auch, viele gute
Geschichten. Sag das nicht, ich lese die auch. Ich kann mir das nicht merken wegen der fortgeschrittenen Demenz.
Nee, ich habe dich letztes Mal schon vor der Sendung gefragt, liebst du dein Publikum noch, Jan Böhmermann?
Was habe ich denn gesagt?
Und du hast gesagt, was soll das denn jetzt, hast du mich gefragt.
Ja, weil ich das Gefühl hatte, du hast ein Aufnahmegerät mitlaufen und willst irgendwelche kompromittierende Kompromat von mir anfertigen, was du dann bei Instagram veröffentlichst. Guck mal hier, Jan sagt, dass er die Leute scheiße
findet. Ich hab's aufgenommen. Leute würde ich nie machen. Hast du mich jemals heimlich in einem Gespräch
Never aufgenommen? Never ever. Aber Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, der hat heimlich Gespräche mitgeschnitten. Wirklich wahr.
Wirklich?
Ja, und was ich mich zum Beispiel auch frage bei dieser ganzen Matthias Döpfner-Julian Reichelt-Geschichte, weißt du, vor einem Jahr, als er rausgeflogen ist, da habe ich in einem Artikel von der Financial Times, glaube ich, wörtliche Zitate gelesen aus dem Gespräch zwischen Julian Reichelt und Matthias Döpfner. Und ich habe echt einen Tag überlegt, wie kann das denn sein, dass die Sachen veröffentlicht wurden, bis mir eingefallen ist, es gibt nur eine Möglichkeit, wie eine seriöse Zeitung bereit ist, das abzudrucken. Es muss Tonbandaufnahmen gegeben haben von diesen Gesprächen. Wer hat denn das Tonband mitlaufen lassen? Matthias Döpfner, der Springer-Chef, oder der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt? Oder beide?
Oder Arafat Abu-Shaka.
Meinst du, dass Arafat Abu-Shaka im Auftrag der Financial Times das Büro von Matthias Döpfner verwandt hat?
Das ist alles möglich. Ich habe schon Pferdekotzen sehen. Keine Ahnung, aber es wird ja heute viel zu viel ich bin völlig ahnungslos. Ich komme ja gar nicht aus so einer Welt, aber heutzutage hast du ja immer dieses Handy in der Hand und das kann ja die ganze Zeit eigentlich alles mitschneiden und alles aufnehmen. Und vielleicht ist schon alles aufgenommen und jeder weiß alles, also jeder, der es wissen will. Die meisten, ich glaube, die Sache ist die, dass man inzwischen so gesättigt ist von Instagram und allen Sachen, dass man jetzt nicht noch Privataufnahmen von Leuten sich, früher wäre das eine Sensation gewesen, Privataufnahmen irgendwo. Heute würde ich denken, oh nee, die Zeit habe ich jetzt nicht, um mir noch Privataufnahmen anzuhören. Ey. Das müssen schon sehr besondere Privataufnahmen
sein. Aber meinst du, das wird hier alles mitgeschnitten, was wir jetzt hier besprechen?
Ich glaube, was wir hier machen, wird hier alles mitgeschnitten, nämlich. Ich glaube, der Zug ist schon abgefahren.
Ich möchte an dieser Stelle mal alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Nachrichten und Geheimdiensten, die uns zuhören. Weil es gibt ja auch Leute, die privat mal abschalten wollen und die mal reinhören wollen bei Olli und Jan, was die so erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Woche ein paar BND und Bundesamt für Verfassungsschutzmitarbeiter mehr mithören als normalerweise. Mhm. Ey, weiter so, keep on rocking, save the democracy und sowas. Aber ihr seid ja auch Privatpersonen, also die haben auch Recht auf Unterhaltung, auf gute Podcast-Unterhaltung.
Jeder hat ein Recht auf Unterhaltung.
Auch Geheimagenten haben mal Pause.
Ja, so könnte unsere Sendung heißen heute.
Auch Geheimagenten haben mal Pause.
Das ist ein guter Titel für die
Sendung. Ja, aber mal ganz ehrlich, weil die müssen
klingt
ja
aber auch wie so ein alter Louis de Funès-Film.
Ich hab mal vor ganz, ganz langer Zeit, also wirklich sehr lange her, habe ich mal jemanden kennengelernt, von der ich glaube, dass sie mit jemandem zusammen ist, war damals, was, 6, 7 Jahre her, der beim Nachrichtendienst gearbeitet hat. Weil es war so ein netter Abend und ich habe die ganze Zeit mich mit der unterhalten und dann konnte die nicht erzählen, was ihr Mann macht. Also ihr Freund. Die konnte nicht erzählen, was ihr Freund beruflich macht. Und ich weiß, es gibt Paare, wo die Partner nicht beim Nachrichtendienst arbeiten, wo man absolut keine Ahnung hat, was die Leute machen, wenn sie morgens das Haus verlassen. Aber das fand ich so bemerkenswert, dass sie absolut keine Ahnung hatte, was ihr Partner machte. Ich habe auch mehrmals gefragt, ist er arbeitslos?
Und
ich bin.
Hat der zwei Leben gehabt?
Nee, aber die war so
der völlig. Hausschuhe in zwei verschiedenen Wohnungen.
Aber die hat auch nicht gemauert oder sowas, sondern die hat einfach so mit so einer, oh ja, das ist bei uns kein Thema. Wie das bei euch kein. Du weißt nicht, was dein Partner beruflich macht. Nö, da interessiert mich ehrlich, wir sind ja privat zusammen. Ich so, was?
Hatte ich auch mal. Ich hatte mal in den 90ern, als ich noch sehr jung war, eine Freundin. Ein Jahr waren wir zusammen und die, ihre beste Freundin, mit der waren wir immer weg und mit ihrem Freund. Und keiner wusste, was ihr Freund gemacht hat. Mhm. Er hatte immer Geld und so. Und dann bin ich vor. Er war auch nett.
Er hat mir Geld geliehen.
Wir reden jetzt von 1996, okay. 97, ne?
Das war eine und Zeit, dann, wo es ein Risiko war, dir Geld zu leihen.
Und jetzt bin ich vor einem Jahr auf dem Kiez, auf der Reeperbahn gewesen, weil ich irgendwo hin musste. Auf einmal kommt ein Typ aus einer Kneipe rausgelaufen und meint, Olli Schulz, Alter, bist du das nicht? Ich so, ja, ich bin von, ich kann jetzt die Namen nicht sagen. Ich so, krass, ja, ich erinnere mich, wo warst du denn? Er so, ich war 10 Jahre im Knast, Mann.
Okay. Also entweder eine Geheimdienstoperation, die gründlich schiefgegangen ist.
Das ist eine wahre Geschichte. Keiner hat gewusst, was der gemacht hat. Keiner wusste, was er. Und dann hat er mir erzählt, was er gemacht hat. Mhm. Also was, wofür man ins Gefängnis kommt. Er weiß auch nicht, 10 Jahre, es war ein paar weniger. Auf alle Fälle war er lange im Gefängnis. Und am Ende gibt es immer nur zwei Sachen. Geheimdienst oder du machst was Illegales. Was ja. Eine schließt das andere nicht aus.
Oder du machst was Illegales beim Geheimdienst, genau. Ich hatte diese Woche, wo wir gerade über Leute mit Gefängniserfahrung sprechen, ich hatte diese Woche, wir haben eine andere Sendung gemacht als sonst, wir haben eine Konzertsendung gemacht. Wir haben 7 Songs, also einfach nur Bands, einfach ein kleines Mini-Line-Up und haben einfach mal nichts gemacht, also nur Sachen, wo wir Bock drauf hatten. Und es waren folgende Künstlerkombinationen da, Chata und DJ Bobo. Und
zusammen, Mashup.
Nacheinander. Erst Chata, dann kam DJ Bobo. Aber sie sind sich mehrfach über den Weg gelaufen im Studio. Und ich muss kurz davon erzählen.
Chata hat bestimmt derbe Respekt gehabt, oder?
So, pass auf. Weil wir hatten erst DJ Bobo war festgesigned und das war natürlich mega geil. DJ Bobo war das Highlight und so. Der hat eine geile Energie, war wirklich toll. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben DJ Bobo und jetzt müssen wir den anderen Künstlern beibringen, wer sonst noch da ist. Das war bei den meisten kein Problem, aber wir hatten das Gefühl schon von vornherein, dass man Chata sehr schon beibringen muss, dass nach ihm DJ Bobo kommt. Und dann so ein langes Telefongespräch und ein Auftritt durchgehen, das wird alles, Sammy war auch mit da gefeatured und so, der irgendwie haben dann
Sammy Radio. Deluxe?
Nein, Sammy ist ein Kumpel von Chata. Und dann hat er aus Bonn. Aus Bonn? Ich glaube aus Bonn. Und also wirklich was komplett anderes gefolgt von DJ Bobo. Und dann haben wir voll diplomatisches Gespräch angefangen. Und dann am Ende so Hüstel, ja. Und dann wollten wir noch sagen, Chata, und zwar nach dir kommt dann DJ Bobo. Und dann Stille. Und wir so, oh fuck, Alter, jetzt müssen wir uns noch irgendwie überlegen, ob ich hier was
singe. Er hat sich mega gefreut, oder?
Und er hat gesagt, Alter, das gibt's doch gar nicht. DJ Bobo, zu dessen Sachen habe ich Anfang der 90er Jahre rappen gelernt. Das gibt's doch gar nicht. Und dann ist Chata zu DJ Bobo gegangen. Die haben Fotos gemacht und er hat sich ein Autogramm geholt. Und dann stand die ganzen Kolleginnen und Kollegen vor so mit Tränen in den Augen, weil das so wirklich echt war. Ne, das war total,
ja auch, da war der ein kleiner Junge, als DJ Bobo süß. Groß war.
Mhm. Das war echt cool.
Ja, DJ Bobo habe ich mal gearbeitet und so mit Aufbau, mit Pyramiden, so eine richtige, so, der hat so eine Pharaonenwelt auf der Bühne gehabt.
So mit echten Pyramiden. Das war die Bedingung, der will die echten Pyramiden von Gizeh.
Nee, das war so Aufklapper mit Feuer auf der Bühne. Das war eine krasse Show damals. Im CCH habe ich als Bühnenbauhelfer noch, da war einer meiner letzten Jobs, 98 oder so. Da hat DJ Bobo schon die richtig fette Show gefahren. Mit Pyramiden und Pharaonen und da war richtig Zeitreise auf der Bühne mit DJ Bobo.
War das das, wo er diesen Pharao-Outfit anhatte? Mit so einem, da sah aus wie so, wie dieser Hut von der Sphinx, weißt du?
Das kann sein. Ich habe die Show, ich musste so darauf achten, ich war für eine Pyramide zuständig. Hinten waren verschiedene Pyramiden, die bei einem gewissen Teil der Show nach oben gezogen werden mussten, weil die konnte man einklappen. Und dann kam links neben mir ein Feuer, hat mir fast ein Ohr weggebrannt. Das ist kein Witz. Das war mega gefährlich damals. Und weil wir damals sowieso in dieser ganzen Zeit, als ich diesen Bühnenbau gemacht habe, ich hatte gestern ein Interview, da habe ich es erzählt, da gab es so Jobs wie Rigging. Das heißt, dass du so in 10 Meter hoch in den Traversen rumgeklettert bist und da irgendwelche Lichter reingehangen hast. Aber den Besuch oder den Beruf des Riggers gab es in den 90ern noch gar nicht. Das hat irgendein Horst so wie ich gemacht. Ich bin mit 20 Meter an so Leiergerüst, die Spezialisten wissen, was Leiergerüst ist, da kannst du dich nicht sichern und hab so irgendwelche Boxen aufgebaut in 20 Meter Höhe für Backstreet Boys in einer Trabrennbahn. Und bei DJ Bobo war es echt gefährlich mit dem Feuer. Daran erinnere ich mich jedenfalls noch, um darauf zurückzukommen. Der gute alte DJ Bobo. Wer waren denn die anderen 5 Künstler?
Es waren Nina Chuba war da, Zoe Wees, Blond, Wanda Wanda, der erste Auftritt nach dem Tod ihres Keyboarders. Mhm. Christian ist ja vor 3,5 Wochen gestorben. Das war hinter den Kulissen nochmal krasser als vor den Kulissen. Die Jadebuben Khatar und ich glaube, das war's. Ja.
Jadebuch?
Jadebuben. Das ist so ein Herrenchor, der seit 2000, ich glaube seit Sendung 4 vom Neo-Magazin, vor 9 Jahren, nächste Woche habe ich 9-jähriges Fernsehsendungsjubiläum. 9 Jahre ist das jetzt schon her. Weißt du noch die erste Sendung? Dieser, mal ohne Scheiß, hattest du da diesen Pulli an? Weißt du noch, dass du in meiner ersten Sendung mitgespielt hast? Dass du Sagerland gespielt hast?
Du hattest aber so einen Pulli an. Das ist er aber nicht. Den habe ich nämlich damals nicht behalten dürfen, weil die so geizig waren beim ZDF. Denn das ist ein eigener, den ich mir letztes Jahr gekauft habe hier.
Ach so.
Ist 9 Jahre. Aber ich erinnere mich dran. Stimmt, ich war bei deiner ersten Sendung dabei und habe dann irgendwie, es war so ein Musical, so ein Song.
Genau.
Und habe dann mit irgendeiner Frau, an die ich mich nicht mehr erinnere, getöpfert, die Patrick Swayze-Szene nachgespielt.
Genau, gibt's noch als irgendwie das ZDF Neo Magazin Musical bei YouTube. Naja, auf jeden Fall eine wilde Woche mit vielen Emotionen. Ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe zum Beispiel noch ein Geheimnis. Ich kann das nicht, wir müssen das vorsichtig exponieren, weil ich weiß nicht genau, ob das der Person, um die es geht, recht ist, wenn wir das verraten. Aber ich habe etwas Privates herausgefunden über eine Person, die wir beide kennen, das können wir den Leuten aber nicht erzählen, wer das ist.
Ja.
Aber eine dunkle Vergangenheit, möchte ich schon mal ankündigen.
Hat diese Person, und das wird jetzt hier in der Sendung gelüftet, das Geheimnis.
Das wird hier in der Sendung gelüftet und es kann sein, dass die Person eine der wenigen Personen ist, die diesen Podcast zu hören bekommt, bevor er veröffentlicht wird. Das heißt, wenn das jetzt nicht zu hören sein sollte, dann ist die Person mit einer Schere gegen uns vorgegangen und hat das rausgeschnitten.
Willst du jetzt in der Pause gleich die Person anrufen?
Nee, ich rufe die nicht an, die Person. Ich erzähle es dir nach der Pause, erzähle ich dir, wer das ist. Und dann möchte ich mal deine Meinung zu dieser Information hören.
Wir machen eine kleine Pause.
Dann
pack ich. Ja, komm, wir machen mal kurz eine Pause, weil ich habe auch noch viel auf dem Zettel, will mich noch mal kurz ein bisschen ordnen und vielleicht noch mal ein paar kleine Knabbersachen aus der Küche holen.
Ja, weil ich nasche die mit Pommes schon einen vor und ich habe mir auch ein bisschen.
Ja, du bist hier ganz schön wieder am Naschen.
Ja, ich bin eine kleine Naschkatze.
Vielleicht will ich mir auch noch was holen. Es ist viel neue Musik rausgekommen gerade. Hm. Am meisten drehen die Leute ab, also packe ich ihn auf die Liste. Hättest du sonst bestimmt gemacht, den neuen Song von Peter Fox.
Auf jeden
der erste
Fall.
Song, der erste Song seit 14 Jahren. Und die Leute drehen ab und jeder freut sich. Ich freue mich auch total. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Song. Die Zukunft ist Pink, heißt er, glaube ich. Auf alle Fälle ist der neue Song der erste seit 14 Jahren, der er alleine ohne Seed gemacht hat. Und da wollte ich kurz mal mit dir reden. Jan, es ist nun mal so, wir sind in schwierigen Zeiten. Die Leute freuen sich über alles, was ihnen vertraut ist, was sie kennen. Und für mich war das heute so zu sehen, wie die Leute darauf so reagiert haben, fast wie das einmal, wenn wir wetten, das einmal im Jahr ist. Weil alle freuen sich auch drauf, dass es einmal noch was gibt, was sie aus ihrer Vergangenheit kennen. Und so ein bisschen ist es auch mit dem neuen Blink-182-Song. Alle freuen sich. Blink-182 sind wieder da in Originalbesetzung. Der eine hatte eine Zeit lang irgendwie mit Ufos korrespondiert und hat dann irgendwie auch echt ein bisschen Eier am Wandern gehabt, obwohl er auch ein interessanter Typ ist. Ich finde den Song nur so mittel, wenn ich ehrlich bin. Etching heißt er, glaube ich, oder so. Der neue Blink-182-Song packen wir auf die Liste. Aber einen richtig geilen Song, den ich euch unbedingt zeigen will, ist von der kanadischen Band Men I Trust, die eure neue Lieblingsband sein wird. Den packen wir gleich als erstes auf die Liste. Das ist nämlich ein Top-Autofahrer-Song. Billy Toppy, Der neue Song von Man I Trust, eine Independent Band, die es schon lange gibt, die auch gerade ziemlich gehypt werden, zu Recht meiner Meinung nach. Und der Song ist cool. Die Platte kommt, glaube ich, jetzt bald raus. Und dann haben noch endlich, ich freue mich, ich warte schon so lange drauf, die Donuts eine neue Platte gemacht. Beziehungsweise die Single ist draußen. Sind gleich zwei Songs, ich packe beide auf die Liste. Ich glaube wieder von Kurt Ebelhäuser, vom Blackmail, der Gitarrist und ein super Typ, den ich viele Jahre nicht gesehen habe, aus Koblenz.
Meld dich mal bei uns.
Nee, liebe Grüße, der hat kein Internet. Ich glaube, der hat noch nicht mal ein Handy. Kurt Ebelhäuser, die Platte der Donuts produziert. Und die beiden Songs sind mega. Habe ich mir gerade vor der Sendung angehört und die packen wir auf. Augen sehen und Hey Ralf heißen die beiden Songs.
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne zwei Songs drauf tun von dem Line-Up vom Freitag. Einfach, weil ich mich so, Vabene ist schon drauf, von Wanda, und zwar Wildberry Lillet von Nina Chuba und Daddy's Eyes von Zoe Weiss, weil das wirklich, wirklich gute, das war wirklich richtig gut. Und ich möchte einen Hinweis in eigener Sache, der dich vielleicht auch ein bisschen interessiert. Und zwar ist seit Freitag meine 3-Fragezeichen-Folge raus, die ich vor vielen Monaten mit Oliver Rohrbeck über Tage aufgenommen habe. 4 Stunden. Eine habe ich eingelesen, die 3 Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Alles stimmt,
Folge
selber gesprochen.
Der 3 Fragezeichen.
Folge 11.
Die höre ich mir heute Abend zum Schlafen gehen an. Ich hoffe, du hast das gut gemacht.
Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben. Also wirklich, ich glaube 3 oder 4 Tage aufgenommen. Und ich habe ein bisschen geflunkert. Es ist nicht meine Lieblingsfolge. Meine Lieblingsfolge ist das Gespensterschloss. Es ist meine Zweitlieblingsfolge. Aber das Gespensterschloss war schon vergeben an jemand anders, der es auch schon gelesen hat oder die es schon gelesen hat. Das weiß ich aber nicht, wer das
war. Ich glaube, es war Jens Wawacek selber, oder? Einer von 3 Fragezeichen.
Was glaubt ihr, wer ist? Peter Shaw von den 3 Fragezeichen?
Auch eine super Folge. Meine Lieblingsfolge ist der tanzende Teufel, der seltsame Wecker, dann aber auch die silberne Spinne. Eigentlich genauso
Phantom
wie
bei ganz vielen. Ist auch sehr gut.
Oh, Phantomsee ist Karpatenhund. Es kann ich auch immer wieder hören, die ganze Szenerie vom Karpatenhund. Großartige Folgen, die ich immer noch gerne höre.
Ja, die 3 Fragezeichen und der durchsichtige Hurensohn. Das ist Folge 302. Das ist auch richtig gruselig. Wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Wir enthüllen hier gleich wirklich, also liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Geheimdienst, ihr könnt heimlich weiterhören. Hier kommen wirklich schockierende Enthüllungen, die ihr wirklich nicht für möglich gehalten haben, wollen, werden, sein. Futur 3, Octopus Futur 3.
Futur Octopus, es geht hier gleich Schlag auf Schlag, hier ist fest und flauschig. Die Sendung heißt auch Geheimagenten brauchen mal Pause, war es so?
Ja, ich würde auch Geheimagenten brauchen mal Pause, ist ganz gut. Ich würde aber ganz gerne aus dem Geheimagenten Geheimagentinnen machen. Zum einen, weil ich glaube, die meisten Leute, die beim Nachrichtendienst arbeiten, sind weiblich. Ich glaube, die haben eine relativ hohe Frauenquote. Und einfach, um noch mehr so ein bisschen noch so was Interessanteres noch reinzubringen. Weil auch Geheimagenten brauchen mal Pause, klingt blöd. Auch Geheimagentinnen brauchen mal Pause. Das klingt spannend.
Geheimagent, das ist auch einfach ein schönes Bild, finde ich gut. Bis gleich, wir sind gleich wieder da. Dann geht es hier noch richtig ab. Ich habe auch noch einen Local Hero, Jan.
Oh, bis gleich, ja, bei Fest und Flauschig.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Ja, wo ist das alles? Hier ist bei Fest und Flauschig zumindest der Versuch, das irgendwie herzustellen, was Mike Mireille vermisst in der Welt da draußen. Hier ist Fest und Flauschig am Sonntag. Hier ist Olli Schulz und Jens Böhnermann.
Hallo.
Hallo Leute.
Und hallo Leute.
Wir haben noch einiges auf der Platte heute. Ich würde jetzt...
Ja, kann ich noch mal ganz kurz eine Sache fortführen, die wir eben... und zwar, warum ich so lange auf dem Pott war. Weil gestern Abend... Ach so, Abend,
ja, gerne. Ich knabber dabei was Leckeres.
Gestern Abend habe ich mir gedacht, ich habe bei mir unten in der Schublade im Kühlschrank noch 2 After Eight. Ist keine Werbung, aber ich esse die ganz gerne, Puddinge. Mit diesen, das sind so Schokolade.
Moment, dann wieder Moment. Es gibt After Eight Pudding?
Ja, gibt es. Das ist auch mit so ein bisschen Pfefferminz.
Pfefferminz-Pudding?
Pfefferminzcreme mit diesen Schokodingern. Ich finde es ganz lecker. Wenn das kalt aus dem Kühlschrank kommt, habe ich gesehen, ich habe noch 2 da, hatte einen Heißhunger. Die sind aber schon seit 2,5 Wochen abgelaufen gewesen. Ich bin aber jemand, der es sich einsieht, sich nach diesen Richtlinien zu halten, weil es heißt ja auch...
Du bist ein Mann, der gegen den Strich isst.
Genau, ich esse auch mal gegen den Strich und habe gedacht, nee, das siehst du nicht ein. Ich mag nämlich Lebensmittel nicht gerne wegwerfen und habe die beide verputzt und die schmeckten beide gut. Dann habe ich aber auch überlegt, vielleicht schmeckten die nur so gut, weil durch dieses Pfefferminz man nicht gemerkt hat, dass die schon so ein bisschen eklig waren.
Waren die ein bisschen grün oder sind die normalerweise grün eh?
Nee, die sind nicht grün, die sind ganz so weiß. Weiß ist weißer Schaum. Mhm. Und dann habe ich die beiden gegessen und dann ging es irgendwann richtig los im Magen-Darm-Bereich. Wirklich richtig, also volle Batterie wie Silvester, also alles raus. Und dann war das... Ich weiß nicht, ob es davon kommt. Ich habe lange keine Darmprobleme mehr gehabt.
Darf ich mal eine medizinische Frage? Hat der Stuhl nach Pfefferminz gerochen?
Nein, hat er nicht. Ach so. Jetzt ist meine Frage, wie hältst du es eigentlich mit den Lebensmitteln, die ablaufen? Ist wie viele Tage oder bist du so richtig deutsch, wenn es abgelaufen ist, keinen Tag später
wird weggeschmissen? Nee, noch viel schlimmer. Ich weiß schon, wenn da ein Joghurt steht, der übermorgen abläuft, oder drei Joghurte da sind, die übermorgen ablaufen, weiß ich schon, ich werde die never ever bis übermorgen aufessen und schmeiß einen weg, bevor das Ablaufdatum abgelaufen ist.
Aber würdest du nämlich immer noch dem Joghurt eine Chance geben, eine Woche später?
Du, wenn Menschen bei mir keine Chance haben, dann haben auch Joghurt bei mir keine Chance. Erst recht nicht.
Also wirklich. Also ich finde das ein bisschen nachlässig, weil man kann, das ist ja nur, die gehen ja schon davon aus, dass du das zu dem Zeitpunkt isst und werden ein bisschen Spiel lassen die da immer.
Nein, drin. Also ich finde bei Milch zum Beispiel oder bei Sahne, da muss man kurz vor mal probieren. Weil wenn du eine frisch geöffnete Sahne, die kann eins oder zwei Wochen drüber, das macht eigentlich überhaupt nichts, wenn die im Kühlschrank war. Das ist ja, ich denke mal so, auch wenn du bei anderen Leuten die Lagerbedingungen von Lebensmitteln, die du anguckst. Bei mir sind die Sachen echt im Kühlschrank und ich beeile mich zum Beispiel auch. Wie ist das bei dir, wenn du so im Supermarkt Tiefkühlprodukte oder Kühlprodukte kaufst? Bist du dann extra schnell? Weil ich habe das von früher noch so drin, dass wir sind früher mal einkaufen gefahren bei so einem Großmarkt am Ilpoler Kreisel. Liebe Grüße hier, Bremen-Nord kennt sich aus und da sind wir mal einkaufen gefahren. Das war der weiteste Weg Wocheneinkauf und da mussten wir uns immer schon sehr beeilen, weil ich das von früh auf beigebracht bekommen habe, dass Tiefkühlprodukte und gekühlte Produkte super kühl, auch teilweise mit Kühlakkus in Kühltaschen und sowas, damit das alles wir hatten so eine große Jägerkühltruhe, weil mein Vater teilweise von der Arbeit noch Leichen damit nach Hause gebracht hat und unten zu den Dosenerbsen dazu getan hat. Nee, und dann muss es immer schnell rein. Und Sachen sind bei mir sofort im Kühlschrank, wenn ich aus dem Supermarkt die hole. Nicht länger als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Und das kann man doch ewig trinken, oder?
Ich kenne Leute, die gehen ins Kino dazwischen, lassen die einfach Sachen
im
Auto.
Genau, genau. Und es gibt Leute, die sind so...
Ich war mit
dem
Kumpel im Kino und der hat einfach gesagt, ja, friere ich gleich wieder ein.
Ja, oder Leute, die Tiefkühlpizza
Pizza
auf den Counter legen oder in die Küche legen und dann, ja, friere ich später ein, gehe ich später in den Keller runter. Ich so, was ist eine Tiefkühlpizza? Bist du bescheuert? Die kannst du doch nicht wieder einfrieren.
Wahrscheinlich. Mein ganzer Fokus liegt, wenn ich einkaufen war, bis zum Weg in die Küche und nach Hause, nur auf dem Tiefkühlprodukt. Also es muss auf alle Fälle... Und ich weiß auch,
zuerst eingeräumt, oder?
Sofort. Das muss das erste sein. Und man hetzt sich auch ab. Es ist aber auch so typisch deutsch. Das ist wie mit den Schuldgefühlen. Und das ist immer dieses Gehetz. Oh Gott, dass wenn das jetzt nicht, dass wenn das jetzt ganz dringend gemacht werden muss. Aber das ist auch eine Geißel. Dass man sich denkt, deswegen kaufe ich kaum noch Tiefkühlprodukte.
Ja, beziehungsweise das führt bei mir in so einen Überkonsum.
Die setzen mich unter Druck.
In so einen Überkonsum von diesen komischen Tiefkühltüten, wo man genau weiß, die bringen überhaupt nichts. Weißt du, diese Dinger, die immer an die für 5 Euro.
Die man so
Euro,
zukleppen kann.
Die man so vorne, wo man an der Kasse immer schon so 10 Minuten steht, um die zuzuklippen, weil man auch möchte, dass die Clips so richtig zugehen.
Genau. Und dann hängt man da wie der letzte und man guckt und denkt so, ich bin der einzige Mensch, der diese Tüte die kauft. Benutzt,
dann kriegst du den demütigenden Bezahlstempel drauf und du weißt genau, du hast schon 20 Stück von den Dingern mit dem Bezahlstempel zu Hause im Keller liegen. Ja.
Und die kannst aber du denkst nie dran, mal eine Tüte von diesen Tüten mitzunehmen.
Genau, ja, und Ikea-Taschen kannst du wenigstens für irgendwas anderes verwenden, aber diese Dinger kannst du für nichts anderes verwenden. Und wenn du 3 Pizzen da reintust, dann sind die schon so dick, dass du die oben nicht mehr zubekommst.
Jeffrey Dahmer hat bestimmt ein paar Ideen gehabt, was er da drin verwenden konnte. Aber der ist auch eine Ausnahme. Die meisten wissen nicht, was ich da tue.
Du, ich habe diese Edeka-Tüten, da habe ich in jedem einen Kopf drin.
Jedem Kopf und eine Hand.
Da habe ich jetzt Kühlakkus, einen Kopf drin und habe ich mir in den Kleiderschrank gehängt.
Jeder Tüte einen Arm.
Ja, für Serienmörder, super.
Ja, aber das ist auch eine Sache, die mich mega unter Druck setzt. Auf alle Fälle ist es bei dir tatsächlich so, du würdest nicht 2 Wochen nach Ablaufdatum noch einen Joghurt essen.
Habe ich oft schon erzählt, dass bei uns der Satz war, bei abgelaufenen Lebensmitteln, wenn meine Mutter versucht hat, uns den Kindern die reinzudrücken, ja, wieso, ist doch frisch vom Markt. Nimm mal, ist frisch vom Markt. Und wenn meine Mutter gesagt hat, ist frisch vom Markt, dann wusstest du schon, Alter, das Ding ist locker 3 Wochen drüber. Ist nicht never ever. Aber die hat sich nicht wegbewegt, die war nicht auf dem Wochenmarkt, die ist nicht frisch vom Markt. Und der Joghurt, das Aufmachen, wenn du oben schon so eine Knollenblätterpilzkolonie im Deckel hast.
Nee, dann ist Feierabend, das mache ich auch nicht. Also es gibt ja so Leute, die den Pilz oben noch wegkratzen mit dem Löffel. Doch, die machen so, ja, ich mache oben ein bisschen weg. Aber ich hab's ja schon erzählt, ich hatte jahrelang bei mir in der Küche das Saftgame nicht unter Kontrolle. Ich habe ja erst mit 23 mir die erste Flasche Mineralwasser gekauft und vorher eigentlich nur Säfte Cola getrunken. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Und dann ist dieses Ding gewesen, 3 geöffnete Orangentüten da irgendwie im Kühlschrank und du weißt nicht mehr, welche gut ist. Und du trinkst morgens und dann dieses Ding, wenn der Pelzei, das Pelzei oben, das sich gebildet hat, in den Hals reinläuft und du merkst, scheiße, ich habe gerade Pelz geschluckt. Und zwar dieses Ei, dieses Pelzei, was sich oben bildet, das habe ich schon vor Jahren mal hier erzählt. Und das, und du merkst in dem Augenblick, dem das durch die Kehle läuft, zu spät. Scheiße.
Ja, aber das Problem ist auch, dass du mit deinem Mund an die offenen Lebensmittel rangehst. Zum Beispiel bei Käse, niemals den Käse zum Beispiel an der Schnittfläche.
Käse kann nicht schlecht werden.
Nee, aber du solltest Käse, oder zum Beispiel Camembert oder Weichkäse oder sowas, nicht an der Schnittfläche anfassen. Mach das an der Rinde oder sowas. Weil wenn du an die Schnittflächen fasst, dann bilden sich das schon, da fängt es an zu schimmeln einfach. Du hast an der Hand so viel eklige, selbst durch tausendmal desinfizieren, so viele Sachen, muss man ein bisschen, ich bin immer ein bisschen vorsichtiger, Käse immer nur an der harten Schale anfassen.
Kennst du so Leute mit so einem Käseschneider? Nur so ein Draht.
Wieso
so
kennst
Draht?
Du Leute mit einem Käseschneider? Du kennst ja mich. Ich habe einen Käseschneider in der Wohnung.
Aber ich hatte auch mal so einen Freund, Sänger einer Independent-Band, der hatte zu Hause nichts, der hatte den ganzen Tag nur für Toastbrot also eigentlich, der war Vegetarier damals schon, aber damals hat er einfach jeden Tag nur dänische Gurkenhappen mit Käse auf Toast gegessen. Irgendwann gedacht, wenn das Vegetarierleben ist, ist mir echt zu boring. Und dann hat er aber irgendwann so einen Käseschneider gehabt und das war so ein Draht, das war so was ganz Modernes und ich dachte, das passt jetzt überhaupt nicht hierhin, aber es gibt ganz viele Leute, die sowas haben, so verschiedene Käseschneider. Du hast auch einen, oder?
Ich habe auch einen Käseschneider, aber es ist kein Draht, sondern es ist so eine Metallplatte mit so einer angestreckten Raspelfläche drin, dass man so kleine Stückchen abreißen kann. Ich hatte übrigens heute, wo du gerade vegetarisch, war beim Film-Catering heute, ich habe jetzt 2 Drehtage in der Mitte, deswegen bin ich auch so rasiert, weil ich bin in Kostüm. Und
vor den Mitarbeitern ist er auch vegan jetzt, ne?
Nee. Und zwar, es gab heute ganz normales Catering, also Film-Catering ist ja ohnehin immer überdurchschnittlich gut für Catering, weil das hebt die Moral an so langen Drehtagen. Und es heißt ja beim Film, du warst ja auch schon Kaiser Wilhelm und sowas.
Auf allen Filmsets Deutschlands.
Von uns beiden bist du derjenige mit der deutlich größeren Filmerfahrung, weil du warst schon bei Detlef Book in 30 Filmen, bei Bibi und Tina hast du tragende Rollen gespielt. Ich habe never
ever. Ich habe Tatortreiniger gemacht, noch 2 Folgen und sonst habe ich gar nicht so viel gemacht.
Ich habe aber noch nie
immer mal wieder, wenn ich habe mal so ein, ich spiele ab und zu mal mit, auch von dem Sohn von Helmut Dietl in so einem Film habe ich mitgespielt, zum Beispiel fällt mir gerade
ein. Naja, auf jeden Fall gab es ein fantastisches Catering. Es heißt dann übrigens immer Mittagessen, da guckst du auf die Uhr, wieso ist eins? Nee, Mittagessen ist beim Film, wird quasi ab Start, ist morgens. Und dann wird erstmal 4 Stunden gearbeitet und dann ist, wenn der Start um 3 ist, ist halt Mittagessen um 7 abends. Ja. Und dann hast du halt Mittagessen um 7 abends und dann sind wir alle da hingegangen und es war wirklich fantastisch lecker. Und dann war der Hackbraten noch in der Röhre. Dann hat aber der Mann gesagt, hier, nimm hier das Chili. Ich so, Chili kommt keiner, warum nicht? Esse ich das. Und beim Essen, am Ende kommt dann irgendwie eine Mitarbeiterin, von der ich hundertprozentig weiß, dass sie kein Fleisch isst, auch bei dem Chili. Ich so, gibt's auch ein vegetarisches Chili? Nee. Das ist das Chili. Da war das Chili Sin Carne und ich habe das 0,0 gemerkt, weil das so gut gewürzt war und diese Konsistenz von Hackfleisch in Chili, ganz ehrlich,
ja,
das merkst du wirklich nicht. Ich habe das nicht gemerkt. Ich hab's nicht gemerkt. Also bei Chili Con Carne würde ich sagen, wenn da noch ein bisschen mehr Bohnen drin gewesen wären, bisschen pfeffriger Gewürz gewesen, bisschen schärfer, ich hätte es never ever.
Bei mir gibt's schon jetzt
hinterher echt. Hinterher habe ich das natürlich gewusst, so ganz, nach dem Motto, ja, ich
du musst das
schon.
Mit einer Bolognese machen, Jan. Es ist so einfach, eine Bolognese ohne Fleisch zu machen, die richtig geil schmeckt. Solange du weiter mit Wein kochst da und das alles die Soße so anmachst, es geht doch. Kannst du ohne Fleisch wirklich, ich schwöre dir, lass mich dir einmal bitte eine vegetarische Bolognese machen. Das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, kommst du nur auf den Teller. Wir müssen auch nicht Smalltalk halten oder ein Insta-Foto machen. Aber nur für den Teller mal vorbeikommen.
Du, und das war auch übrigens, das fand
ich. Ich mache eine teuflische vegane Bolognese.
Richtiger Bold-Move, die Regisseurin. Ich saß alleine an so einer bayerischen Bierbank, kam dann da an mit dem Teller. Ich habe nur mein Handy geguckt, die guckt mich an und hat gesagt, ey, du, ganz ehrlich, ich esse eigentlich lieber alleine. Wollte sich auch alleine an den Tisch setzen. Ich so, okay, also nett wäre natürlich, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, aber ehrlich gesagt, ich esse auch lieber alleine und ich bedanke mich echt recht herzlich, dass du so offen warst, das zuzugeben, weil ich will auch echt nach dem ganzen Tag, ich will auch alleine mein Handy gucken. Dann haben wir beide alleine in unsere Handys geguckt. Das fand ich richtig, mache ich auch mal. Ich glaube, ich kriege das aber nicht so sympathisch delivered. Bei mir wirkt es dann eher so ein bisschen Jeffrey Dahmer-mäßig.
Nee, ach, das, bei dir hat man sich dran gewöhnt. Ich habe mal neulich jemand, der so gemeint hat, irgendwie, wie ist denn Jan so privat? Und dann habe ich, das war nicht böse gemeint, aber ich habe zu ihm gesagt, wenn irgendwo eine richtig geile Party ist in der Nachbarschaft und mich nervt das, dass er irgendwie noch so laut ist, würde ich Jan vorbeischicken.
Genau.
ich würde einfach Jan auf die Party schicken. Ich würde alle zwei Minuten denken, geil, Jan Böhmermann ist da. Und dann würde es aber so schnell das Tempo, du bist so ein Cooler, wie damals diese Leute, die man an so einen Tisch gestellt hat beim wenn zum Beispiel einer eine Gewinnsträhne hatte am Casino, am Tisch, ne? Dann gab es Cooler. Das waren Leute, die haben Unglück gebracht. Die sind an den Tisch gestellt worden, die hießen Cooler. Und ich finde, in der Familie dieser Gattung, ist nicht negativ.
Nein, sondern, du hast völlig recht. Das ist eines meiner großen Talente ist, die komplette Energie in einem Raum aufzusaugen und nicht wieder loszulassen.
Ja.
Ich komme rein und dann ist erstmal gucken alle und denken, jetzt gleich kommt irgendein Spruch, aber ich mache einfach nur rumstehen und ein Bier trinken oder irgendwie meine Ruhe haben.
Und dann denkt, was steht der denn da jetzt so?
Genau.
Will der hier irgendwas berichten über uns?
Nein, oder genau. Was? Und das ist wirklich, aber immer auch schon. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr angenehm, weil das ein unglaublich disziplinierendes. Also für mich ist das wahnsinnig beruhigend. Ich will auch gar nicht, dass Leute sich unterhalten in meiner Gegenwart. Am liebsten mich eigentlich alleine, ehrlich gesagt.
Ja, und weil wir beide so eine sozial schwierigen Typen sind, haben wir eine Rubrik, mit der wir versuchen, euch auch ein bisschen was zurückzugeben. Und es wird mal wieder Zeit, einen kleinen Betrieb zu unterstützen, zu supporten. Jan, du weißt, wofür es Zeit ist.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze!
Presse jetzt.
Presse halten. Wenn ihr hier aufgerufen werdet, beziehungsweise wir machen Werbung für euch, ist es egal, was ihr macht, schickt uns keine Songs. Ein kleines Danke-Video oder so, freuen wir uns natürlich immer drüber, aber ihr müsst keine Songs für uns aufnehmen. Aber wir haben mal wieder einen Laden und jetzt kommen wir vom Veganen zum Fleischessen wieder, weil auch Fleischesser gibt es viele und ich will auch gar nicht hier irgendwie missionarisch sein. Hier ist ein Gericht, von dem du dich, glaube ich, viele Jahre ernährt hast. Es geht um Döner heute, Jan.
Nee, gar nicht. Ich bin kein Döner-Fan. Tut mir leid.
Auch früher nicht gewesen.
Ich fand's immer eher langweilig und fand's auch immer ein bisschen überkultig.
Ich war schon größer. Nee. Ich habe den Döner von den Anfängen der 90er Jahre, als die ersten Dönerläden in der Schanze waren, meiner Meinung nach, habe ich den Döner in allen Formen, in allen Facetten, auch die Entwicklung des Döners
das
mitgenommen.
Das war mir alles immer nicht haram genug. Ich bin Gyros-Fan.
Also Peter meinst du,
ja? Ich esse einfach gern Gyros. Ich mag diesen leichten Schweinegeschmack im Abgang.
Ich bin großer Döner-Fan gewesen, viele Jahre. Es gab früher den Schanzendöner, heißt immer noch so, genau wenn du in der Schanze rauskommst. Der hatte so eine rote Soße. Inzwischen ist das ein x-beliebiger, aber diesen Dönergeschmack würde ich nie vergessen. Dann kam die Zeit der Dönermafia. Du weißt, was ich meine. Der Döner wurde immer teurer. Ja, und auch heute ist der Döner inzwischen kein kleiner Snack mehr. Das schreibt uns auch Emre. Und Emre schreibt Folgendes. Lieber Olli, lieber Jan, danke, dass ihr kleine Läden unterstützt. Da ihr bestimmt viele Nachrichten bekommt, halte ich mich kurz. Mein türkischer Vater lebt seit 30 Jahren in Deutschland und arbeitet auch schon seit 30 Jahren 6 Tage die Woche, 11 Stunden am Tag in der Berliner Gastronomie, bei den meisten von euch Hörern bekannt als Dönermann. Ihm wurde die Großstadt letztes Jahr zu groß und er hat sich getraut, mit der Familie ins ruhige Allgäu zu ziehen, um es dort zu probieren. Er hat seinen eigenen Laden eröffnet und betreibt ihn mit meiner Stiefmutter. Durch die Inflation sind die Einkaufspreise sehr eingestiegen und ein Döner ist für die meisten nicht mehr der billige Snack, der er war. Viele Kunden beschweren sich bei ihm deswegen und er könnte gerade deswegen etwas mehr Kundschaft gebrauchen. Der Laden ist in Kempten und heißt Knobi Kebab.
Knobi Kebab? Kempten im Allgäu.
Und zwar in der Lindauer Straße 56 87439 Kempten. Dort findet ihr.
Und ich schaue hier gerade mal, weil wir wollen natürlich keine Scheiße empfehlen. Ich schaue hier gerade in the instant. Der Chef googelt selbst, bei knobikebab.de ist die Website und die Google-Bewertungen, die lassen mich wirklich atemlos, aber mit so einer leichten Knoblauchfahne zurück, weil die sind wirklich unglaublich gut. 4,6 von 5 möglichen Sternen. Es ist fast
eigene
nicht zu toppen.
Knoblauchsoße und hausgemachtes Brot. Natürlich gibt es auch türkische Pizzen und vegetarische Gerichte wie Falafel, Halloumi und Pide. Überbackenes Flatbread in Schiffchenform. Das kennt doch jeder. Das gibt einen ganz tollen Laden. Oh. Den Denise Grill in der Talstraße. Die machen die beste Pide. Seit 30 Jahren, glaube ich, gehe ich da inzwischen hin. Genau. Das ist der Laden Shinobi Kebab, Lindauer Straße 3 im Allgäu. Wir haben viele Hörer im Allgäu. Wenn ihr Hörer aus dem Allgäu seid und mal wieder Lust habt auf einen richtig guten Döner, schöne hausgemachte Knoblauchsoße, das schön das Brot aus dem Ofen, schön warmes Brot, schön knackig, wenn du reinbeißt.
Bester Falafel-Döner der Stadt, die Knoblauchsoße, die scharfe Soße. Betreiber, Bedienung, immer super freundlich, der Preis stimmt, das ist richtig gut. Lamajun, super lecker, alles frisch, einfach nur lecker. Bei Knobi Kebab in der Lindauer Straße, das wirklich von Emre der Vater, oder was?
Von Emre ist es der Vater. Wenn ihr mal selber da seid, dann schreibt uns gerne mal, wie es war. Können wir bei allen Läden, die wir hier machen, vorstellen. Aber einen Dönerladen müssen wir auf alle Fälle rein. Unterstützt den Dönermann im Allgäu. Er hat es bestimmt verdient. Er macht selbstgemachtes Brot. Ich wiederhole es nochmal. Und eine hausgemachte Knoblauchsoße.
Also selbstgemachtes Brot ist echt sehr aufwendig. Das kenne ich eigentlich nur von einigen Betrieben in Köln, so auf der Zülpicher Straße, wo ich teilweise schon nachts hingefahren bin. Nur weil ich wusste, dass die immer frisches Brot haben. Und dann haben die sogar das Brot ohne Kebab verkauft. Weil das so, das war immer warm und immer lecker.
Ich liebe das aber auch, selbstgemachtes Brot. Es gibt am Münchner Flughafen einen Döner mit selbstgemachtem Brot. Das ist meiner Meinung nach einer der Top 5 Döner.
Ich fliege teilweise, wenn ich in Las Vegas bin,
nur nach München,
einfach mal hin wegen des Dönerbrots. Lass das Fleisch liegen, ich will das Brot haben und direkt wieder zurück nach Buenos Aires, in die Steueroase.
Ich mache auch mit dem Privatjet ab und zu mal einen kleinen Stopp. Reinhard May treffe ich dann auf der einen Landebahn für Privatjets. Und dann holen wir uns gemeinsam so ein Fladenbrotmantel und ziehen den beide uns gegenseitig an und fliegen dann wieder zurück.
Was ist eigentlich mit Reinhard May los? Ich habe gehört, dass das ein unangenehmer Typ ist. Ich habe von einem, jetzt ist mir leider entfallen, wer das war, ein junger, aufstrebender, lustiger Liedermacher, der perfekt Reinhard May imitieren kann, hat einen Reinhard May-Song online gestellt und hat dann wurde von Reinhard May offensichtlich und dessen Anwälten angeschrieben, dass er das bitte zu unterlassen habe. Hat Reinhard May das nicht lustig gefunden, dass sich jemand mit ihm mal ein bisschen humoristisch auseinandersetzt. Ich glaube, Reinhard May, der ist so, der trägt die Schere.
Eigenwilliger Typ, der hat sich doch immer aufgeregt, dass Leute ihre Rasenmäher benutzen.
Ja, und hat sich davon Rabe lustig gemacht. Ich glaube, der hat so noch diese Schwere der 60er, 70er Jahre aus dieser Liedermacherzeit, wo Ironie eine ganz verpönte Geschichte war. Wenn man das irgendwie eingesetzt hat, dann war man eigentlich nicht würdig, auf Bühnen aufzutreten vor diesen ganzen langhaarigen RAF-Terroristen.
Und trotzdem habe ich einen riesen Respekt vor Reinhard May, weil er ein Arbeiter der alten Schule ist. Jedes Jahr oder alle zwei Jahre bringt er eine Platte raus mit selbst komponierten Songs. Es hat irgendwann das Strickmuster, wurde dann nach 20, 30 Jahren vielleicht überschaubar. Aber ich muss sagen, der macht das seit so langer Zeit und ist, glaube ich, eine sehr eigenwillige, interessante Person. Und lass ihn all seine
Und seine ich ganz ehrlich, so Sachen wie Sexy und Dein ist mein ganzes Herz oder Tausendmal berührt, das waren einfach Kracher, die heute immer noch funktionieren, ne, von Reinhard
Richtig,
May.
Das war übrigens eben wieder Nee, ups, das war's gar nicht.
Achso, das war wieder
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Fresse, Mann. Guck mal, was ich in der Hand halte.
Was sind das für Casino-Tickets?
Ich hab drei ZDF Casino GmbH Gastkarten. Die habe ich aus meinem Portemonnaie rausgefischt, weil ich habe irgendwann Ischias-Probleme bekommen letztens. Habe ich festgestellt, mein Portemonnaie, was immer in meiner Arschtasche, in meiner viel zu engen Jeans ist, hat meine Wirbelsäule verkrümmt. Und das lag dann daran, weil es zu dick war einfach. Nicht wegen Geld, sondern wegen nicht weggeworfener Quittungen und so. Und habe ich aus meinem Portemonnaie über die letzten 20 Jahre angesammelt, drei ZDF Casino GmbH Gastkarten. Weil wann ist das eigentlich?
Was ist das ZDF Casino? Ist das ein richtiges Casino?
Die Kantine ist das nicht. Nee, so. Ja, die betreiben nebenbei für die Mitarbeiter einen Blackjack-Tisch.
Ja, ich weiß es nicht. Also Casino heißt auch Kantine? Wusste ich nicht.
Das kommt aus der Zeit, als Rundfunkanstalten noch von den alliierten Besatzungsmächten erlaubt wurden. Und da war eben dann viel Militärpersonal unterwegs, war alles ohnehin so ein bisschen strenger. Auch bei Radio Bremen zum Beispiel hieß früher die Kantine. Wir gehen ins Casino und ich habe noch angefangen, im ersten Jahr wurde noch rund um die Uhr Bier ausgeschenkt im Casino. Also man hat auch früher noch ordentlich seinen Alkoholismus auf der Arbeit weiter durchziehen können. Ich habe diese drei Casino-Karten in der Tasche, weil irgendwann, und das ist nicht nur beim Casino, beim ZDF so, irgendein Wichser auf die Idee gekommen ist, dass man nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann in Betriebskantinen. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich war beim RBB letztens, hab ich dich nicht sogar angerufen, als ich da auf dem Gelände rumgestreunt bin. Ich bin da in der Marlene-Dietrich-Allee mal reingekommen.
Was war das denn?
Als ich in Berlin war, ich bin dann nach Potsdam gefahren, weil ich mal Robert Skopin treffen wollte, mal irgendwie auf gute alte Zeiten anstoßen. Er hat sich aber verleugnen lassen, Henrik M. Brode hat mich an Empfang abgewiesen und mich da rumgestreut. Dann habe ich mit einem Kirschkuchen gegessen. Da kann man noch mit Bargeld bezahlen, aber in vielen Kantinen gibt es so ein komisches Zahlsystem. Und wenn man beim ZDF was zu essen haben möchte, wahrscheinlich weil man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Bargeld nicht traut, dann muss man Bargeld in den Automaten stecken, 20 Euro oder 10. Man muss Pfand bezahlen für die Karte und dann bekommt man so eine Karte, auf der dann das Bargeld verbucht ist. Angeblich.
Das ist ja mega umständlich.
Mega umständlich. Und ich bin jedes Mal, ich bin offensichtlich in den letzten 20 Jahren nur dreimal in Mainz gewesen und jedes Mal hatte ich ein leichtes Hüngerchen und ich wollte eine Frikadelle kaufen und musste ich immer einen 20-Euro-Schein in den Automaten reinschieben, hab eine Karte bekommen, hab die Frikadelle für 1 Euro bezahlt und hab dann eine Karte, wo noch 19 Euro drauf sind, in meine Arschtasche getan und beim nächsten Mal habe ich aber vergessen, dass ich mir beim letzten Mal schon wieder eine Karte geholt habe. Und jetzt habe ich diese 3 Karten, ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld da drauf ist.
Kannst du die für Sunnyfair vielleicht auch benutzen oder
ein
so?
1 Euro ist teurer geworden.
Ey, das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, und ich mache noch immer eine Sache, das ist eine der letzten rebellischen Sachen. Wenn ich kein Geld dabei habe, dann kletter ich da drüber. Inzwischen haben die, weil ich so lange Beine habe, ich kletter ein... Hörst du mich?
Ich höre dich. Aber was wollen sie machen? Du kannst ja auch durch, man kann auch durchs Kinderloch gehen.
Und da gibt es wirklich hinter mir, die dann einfach sich beschweren, sagen, hey, das geht aber nicht so, ey, ich muss pissen, das sollte ein Menschenrecht sein, nur weil da irgendwie so eine Musik dudelt irgendwie und heißt das noch lange nicht, dass du da irgendwie 1 Euro für zahlen musst. Und ich finde das echt eine Frechheit. Und wir brauchen Toilettenmänner und Toilettenfrauen, also Toilettenmenschen, die diesen Job machen. Ich gebe da nämlich gerne, ich gebe da sogar mehr als 1 Euro. Wirklich. Ja. Das mache ich, also 1 Euro kriege die auf alle Fälle, weil ich denke, also egal, was ich gerade in der Tasche habe. Aber ich finde nicht, dass du da diese Sanifair, das ist für mich Mafia.
Ja, und es ist vor allen Dingen funktioniert das kontaktlose Bezahlen nicht. Man hat immer denkt, ich habe eine coole irgendwie ein Handy, Apple Pay, einfach nur Handy gegenhalten. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Und ehrlich gesagt, ich bin am Anfang oft zu Sanifair gegangen, weil ich diese TFT-Monitore am Pinkelbecken so geil fand. Das ist inzwischen, funktionieren die oft nicht. Das ist Pisse draufgelaufen im Laufe der Jahre.
Ja, die gehen alle nicht mehr.
Die gehen alle überhaupt nicht mehr. Da muss man auch mal sagen, ey Sanifair, ihr müsst auch mal reinvestieren. Die Leute kommen nicht wegen des Pinkelns, viele, sondern...
Aber was können die denn machen? Was sagt denn der Tankwart, wenn dann einer sagt, hier, da ist gerade einer rübergeklettert? Was passiert?
Ja, genau, also vor allem, wo willst du dich denn beschweren, wenn du einen siehst, der da über dieses Drehkreuz drüber springt?
Inzwischen haben die so eine Alarm, dann macht das so... Habe ich neulich erlebt. Doch, es war... Doch, ich bin rüber. Ich bin auf dem Weg nach Berlin rüber. Und dann hat das super laut. Die haben da jetzt so einen Alarm.
Weil du nicht 70 Cent bezahlt hast, oder was?
Ja.
Was ist denn
weil ich rübergeklettert bin, haben die jetzt einen Alarm eingebaut. Und dann frage ich mich, okay, wie geht's weiter? Ich bin dann extra provokativ langsam zum Tankwart, habe mir nichts gekauft, habe nur dahin gepisst, hingedillert, ohne zu zahlen und bin wieder raus. Dann habe ich noch angeguckt und meinte, was jetzt? Was machst du jetzt? Hä? Was, du komm! Ja, du komm mit raus vor die Tür! Was willst du?
Aber du hast auch so eine aggressive Ausstrahlung in solchen Situationen, wo du glaubst,
was?
Wo du glaubst, dass du 100% recht hast. Ich kann das, aber ich kann das auch verstehen. Ich weiß auch nicht, ob 1 Euro nicht... Ich meine, andererseits, weißt du noch, wie das früher war? Wir Älteren wissen das ja noch, als es Sanifair noch nicht gab. Mhm. Diese zugeschissenen Löcher. Also wenn man mal das Erlebnis von früher haben möchte, einfach mal an der Raststätte rausfahren, wo einfach keine Sanifair-Toilette ist, dann...
Aber ich finde, wenn das 1 Euro kostet, dann müssen die noch was bieten. Dann müssen der Q-Tips und das schöne Feuchtigkeitscreme für Eichelpflege oder so sein. Weißt du, was ich meine? Das ist immer noch... Oder ein kurzer... Dass du die Schambehaarung schnell... Dass man was machen kann. Wie beim Barbier. Weißt du, wo du noch irgendwie die Nasenhaare weggeflankt kriegst.
Bisschen Rasierwasser auf die Schamlippe
drauf. Peniswasser, damit er wieder frisch riecht.
Wir müssen ein bisschen an andere Geschlechter auch noch denken.
Und dann für die Frauen doch das Gleiche. Dass die auch frische Tampons free in jedem, finde ich, von diesem Sanifair-Leben.
Also das weiß ich nicht, ob das eventuell bei Sanifair ist, weil ich war wirklich noch nie auf dem weiblichen Bereich. Das kann sein, dass da wirklich...
Ich war da schon häufig.
A World of Ideas, so eine komplette, wie so eine neue, quasi wo Chibo Blass aussieht, also eine riesen krasse Lounge da einfach. Das ist so wie bei Lufthansa mit Business Lounge und Senator Lounge. Und bei weiblich ist bei Sanifair ist Senator Lounge. Da kommt man nicht so ohne weiteres rein.
Wenn sie so eine antibakterielle Creme da hätten gegen Geschlechtskrankheiten für Männer und Frauen, die es nur da gibt, die innerhalb von kürzester Zeit alles entfernen an Pilz und so, ne? Mhm. Dann würde man da auch gerne hingehen. Also ich möchte, dass man mit irgendwas gelockt wird.
Oder so ein Automat, wo man After-Aid-Joghurt ziehen kann, für umsonst aber.
Ja, der auch schon 2 Wochen abgelaufen ist.
All-You-Can-Eat-Buffet.
Risiko. Jetzt werden wir schon wieder ganz schön unten rum.
Ja, sorry.
Es tut mir leid. Ich
Ich wollte eigentlich noch ein Geheimnis verraten. Ich habe ja angekündigt, dass ich noch ein Geheimnis verraten möchte über eine gemeinsam uns bekannte Person, die wir schon seit 6 Jahren kennen. Die haben wir kennengelernt im Rahmen unserer Tätigkeit als Podcast-Amateure. Und zwar
bin ich aber mal gespannt.
Ich habe herausgefunden, dass einer unserer engsten Kolleginnen oder ich mach's mal extra genderneutral, damit du nicht war früher mal im Hauptberuf im Raum Nordrhein-Westfalen Tanzlehrerin oder Tanzlehrer von Beruf? Tanzlehrerin und Tanzlehrer. Und das
in
ist, wenn
Nordrhein-Westfalen.
Man, also in Köln. Tanzlehrerin oder Tanzlehrer. Ich sag nicht extra nicht, wen ich meine. Und das ist so, wenn man uns beide körperlich mal so vor Augen sich hält. Das ist das Gegenteil von allem, was in meinen Talenten jetzt drin ist. Tanzen.
Aber wir haben ja gar nicht so viele. Also Susanne Wündisch war doch nie Tanzlehrerin.
Never ever. Susanne Wündisch natürlich nicht. Andreas würde ich das zutrauen. Der macht den Schnitt.
Andreas würde ich auch zutrauen. Also ohne weiteres.
Nee, aber es ist noch jemand anders. Es ist jemand auf der Seite des grünen Giganten.
Auf der.
So. Sag den Namen nicht. Wir müssen aufpassen.
Okay.
Ich sagte es aber einfach mal nur so.
Gibt es, hast du Bildmaterial?
Ich habe Material gesehen, wo ich gedacht habe, Moment, das kann doch gar nicht sein, dass diese Person so gut tanzen kann.
Auf dem internationalen Parkett getanzt auch?
Im weitesten Sinne auf dem internationalen Parkett. Und dann habe ich mich erkundigt und habe herausgefunden, hier ist einer in unserer Crew hat eine echte Ausbildung, nämlich zur Tanzlehrerin oder zum Tanzlehrer. So.
Interessant.
Und da habe ich mich
gefragt, wollen wir das jetzt nicht lüften?
Nee, wir lüften das Geheimnis natürlich nicht. Nee, das ist, okay. Das bleibt einfach mal so im Raum stehen. Und ich nehme das mal mit als Inspiration auch für uns beide, weil was es wirklich noch nicht gibt, Hashtag Marktlücke, ein Tanzpodcast.
Okay.
Potsdance.
Potsdance?
Potsdance.
Aus Potsdam.
Ja, weiß ich nicht. Potsdam, okay. Potsdam erstmal meiden, jetzt wegen der laufenden Bushido-Geschichte da und auch wegen Robert Skopin, weil ich glaube, der meidet mich.
Kann sein, das hätte ich verlassen.
Hast du ihn mal wieder gesehen, Robert, von Radio 1?
Ja, wir reden ab und zu miteinander, ja.
Wie, über privat oder was?
Nee, wir hatten mal so ein Projekt, da wurde mal so angefragt.
Hast du eine Band oder was?
Nee, aber immer mal wieder. Wir reden auch manchmal über dich.
Mhm. Ja, ist mir aber egal.
Ich wollte auch nur sagen, ne?
Ja, gut. Ist mir egal. Nee, ich habe hier noch eine Sache auf dem Dings stehen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt.
Ich hab auch noch eine Sache zu erzählen.
Ja, fang du mal an. Oder wie du willst.
Ich kann auch anfangen. Vielleicht, weil ich habe ja schon wieder so Stimmungsschwankungen so, ne? Und eigentlich will ich das gar nicht so, weil du kannst ja nicht mit Gefühlen so gut umgehen.
Wieso ist das? Warum hast du Stimmungsschwankungen? Ist das Johanneskraut alle?
Nee, ist es nicht. Es geht um die Katze, die ich habe. Ich habe es dir kurz mal erwähnt und das ist halt gerade so eine beschissene Sache. Ich will es erzählen und ich will auch gar kein Mitleid, ihr könnt mir sowieso alle nicht helfen, aber ich habe ja seit über einem Jahr Kugel hier, die mir zugetragen wurde. Eine fantastische Katze. Also jetzt hat die irgendwann vor 2 Monaten einen riesigen Knubbel unter der Haut bekommen. Ich bin zum Tierarzt gekommen. Es ist ein Februarsarkom. Das ist ein Krebs, der sehr schnell wächst und ich habe dann das alles rausschneiden lassen. Das war Tennisball groß, also Tischtennisball groß. Und das wurde aus ihr rausgeschnitten und jetzt ging es ihr die ganze Zeit gut. Jetzt ist dieser Krebs aber wiedergekommen, weil das nämlich eine sehr boshafte Art von Krebs ist, die du nicht mehr, also jeder, der, glaube ich, schon mal eine Katze dran verloren hat, weiß, wie böshaft diese Krankheit wütet.
Ist das ein Katzenkrebs?
Ist das ein Katzenkrebs, der durch Spritzen gekommen ist, wenn die geimpft wurden, oder auch durch einen Insektenstich kann es passieren. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf alle Fälle beschäftigt mich das natürlich, weil ich hatte schon mal ein paar Katzen und so ein Tier einzuschläfern, was irgendwann der Fall sein wird, das zieht mich runter und dann habe ich gerade kam die hier so rein und manchmal nimmt mich das einfach mit. Es ist auch bei Menschen genauso wie bei Tieren. Auf alle Fälle geht es ihr jetzt gerade ganz gut, nachdem dieser erste Tumor rausgeschnitten wurde. Den zweiten kann man jetzt nicht noch rausschnitten. Die Ärztin hat gehört, vielleicht ist das auch schon alles in der Lunge drin. Auf alle Fälle werde ich in absehbarer Zeit mich von diesem Tier verabschieden müssen, weil normalerweise sagt man nach Entdecken, lebt die noch so ein Jahr ungefähr. Und jetzt muss ich das irgendwann machen und mich darauf vorzustellen und auch anderen Leuten das zu sagen und so kleinen Besuchern hier, also Leuten hier und sowas, das ist alles irgendwie sehr schmerzhaft. Und dann zieht mich das manchmal so runter und ich bin ja im Gegensatz zu dir nicht immer so professionell und dann bin ich so manchmal so verstimmt oder so bloßig. Und ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich ganz oft von Leuten gefragt werde, warum zeigst du immer nur Juri, warum zeigst du die Kugel? Generell will ich eigentlich gar nicht so die Tiere hier, ich will ja keinen Tier-Account machen und so. Das ist nur der aktuelle Stand zu meiner Katze. Jetzt müsst ihr mir gar nicht viel dazu schreiben oder sagen, geh nochmal zu dem Arzt. Ich war schon bei allem. Ich habe da schon eine lange Tortur hinter mir. Ist immer irgendwie ätzend. Und jetzt ist auch noch Herbst gerade und bluesig alles und so. Und das ist auch, wollte ich nur kurz erzählen.
Okay.
Ja,
so, ja, was ist denn runter?
Ich wollte auch gar nicht so, aber ich werde auch immer so, wie geht's Kugelgang? Weil ich habe ja sehr viel über diese Katze, als sie zu mir gekommen ist, vor über einem Jahr hier erzählt, auch in der Sendung. Auch so ein bisschen, das hat ja auch einen emotionalen Hintergrund gehabt. Und jetzt bald diese Katze irgendwann, das ist irgendwann, sowas nimmt mich immer alles mit. Ich liebe ja Tiere über alles, ne? Und jeder kennt das, der auch so sowas erleben muss. Also, wenn man sein Haustier irgendwann einschläfern muss, ist eine der beschissensten Sachen. Und jetzt alleine schon der Gedanke daran zu denken, macht mich schon so traurig. Naja, okay. Das heißt aber auch, wir sind ein gläserner Podcast und das wollte ich einfach nur mitteilen, falls ich mal wieder komisch wirke oder irgendwie nicht so abgebrüht, wie du manchmal bist.
Ja, aber ich vermeide solche emotionalen Situationen einfach, indem ich mir diese Tiere nicht zulege. Mein Hamster.
Ich habe auch eine großartige Zeit mit diesen Tieren, für die es sich lohnt, jeden Tag mit diesen Tieren zusammenzuleben.
Mein Hamster Uwe war mein einziges Tier, was ich hatte, und der ist
Der ist 38 Jahre alt geworden.
38 Jahre alt geworden.
Durch Alkohol.
Und arbeitet jetzt bei mir im Management, der macht da die Buchhaltung. Nee, der ist nach einem Jahr gestorben und ich habe das oft schon erzählt. Erzähle ich deswegen nicht, wie der begraben wurde. Doch, erzähle ich ganz kurz. Ich hab mich nicht getraut, ihn anzufassen. Und meine Mutter hat ihn eingepackt in Geschenkpapier aus Plastik und hat ihn im Garten vergraben. Und dann habe ich.
Und dann hat auf einmal so ein Glöckchen geklingelt. Und dann hat er noch gelebt.
Nein, viel schlimmer. Dann habe ich den einfach vergessen. Alle haben den vergessen in der Familie. Und dann ist er einfach, weil er in Plastik eingepackt gewesen ist, nicht verwest. Und dann ist er einfach irgendwann, als ich dann irgendwie mitgeholfen habe, den Garten umzugraben, bin ich auf die Dose wirklich sechs Jahre später oder sowas, als Jugendliche, Spätpubertierender, auf diese Dose mit dem toten Hamster.
War da noch drin.
Ja, aber meine Mutter hat das war kein Geschenkpapier, sondern das durchsichtige Blumeneinpackpapier, weil sie wollte die Beerdigung irgendwie festlich gestalten und hat dann oben mit so einem Toastbrot-Ding da oben das so zugedreht und das oben mit Geschenkband zugebunden und diese luftig verschlossene Packung einfach in die Erde gelegt und dann haben wir eine Beerdigung gefeiert und dann war der einfach luftdicht verpackt und der war einfach wieder, wie tut er nicht Armut?
Wie neu.
Der kam da raus wie neu. Der war wirklich. Der
kam hin einfach in eine Batterie rein hier. Einen kleinen.
Und dann wieder mit seinem neuen
Wollblock und dann ist er.
Ist er wieder losmarschiert.
Dann ist er wieder los.
Das war ganz schrecklich. Ich bin wahnsinnig emotional, deswegen halte ich mich von allem Emotionalen fern natürlich. Ich bin, also im Instagram-Game, in dieser ganzen Astrologie-Bubble und so, ich bin hypersensibel eigentlich. Das ist der Grund, warum ich mich von solchen Sachen fernhalte.
Das ist ein gutes Recht. Ich will dich damit nicht konfrontieren und will dann erwarten, nur ich wollte das nur mal erzählen, weil es irgendwie immer, also Kugel ist ja nun mal hier auch ein großes Thema gewesen und noch kugelt sie hier auch ganz gut durch die Gegend und sie kriegt auf alle Fälle das beste Essen und wird wie eine Königin machen.
Aber hältst du uns bitte auf dem Laufenden, weil ich habe das Gefühl, dass du jetzt einen Ball in die Luft geschossen hast, da wollen wir alle schon wissen, wenn er dann runterfällt und
das wirst du schon deutlich durch meine Laune dann irgendwie hier auf alle Fälle merken.
Es ist aber echt hart, ich würde das alleine schon jeden Tag, das Tier zu sehen, ist allein der Gedanke daran, macht mir keine gute Laune.
Ja, der Gedanke, es ist auch so eine emotionale Erpressung. Es gibt jetzt diese Reels, diese Videos, wo so eine Stimme immer sagt, und dann werden so ihre Hunde gefilmt von Leuten, can you promise me one thing? Can you please never leave me alone in my life? Because you are every day in my life. I love you everything. Und dann werden da so knuddelige, wird so eine Musik untergespielt. Mhm. Und das ist auch so echt, sorry, wenn ich das sage, aber diese Reels sind echt emotionale
Erpressung.
Also ich will jetzt nicht vergewaltigen, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, um die Erpressung.
Nein, emotional. Weißt du, auf einmal, du fängst sofort an zu heulen. Da ist ein Video von so Straßenhunden. Das nächste Video, irgendein Sohn, der seinen Vater seit 5 Jahren nicht mehr gesehen hat, der ohne Beine da irgendwie nach Hause robbt aus dem Vietnamkrieg oder so. Und all diese Videos, die gezeigt werden, konfrontieren dich ja die ganze Zeit nur mit Emotionen. Und ich denke mir immer, oh nee, Alter, das ist nicht gut, wenn du die ganze Zeit immer zwischen Heulen, Lachen und so innerhalb von 5 Minuten die ganze Welt durchskippst an Emotionen, die ganze Klaviatur durchspielst.
Ja. Das ist eben das Problematische im Internet. Ich möchte noch zwei Sachen loswerden. Es sind zwei Sachen, so ein bisschen in eigener Sache, aber vielleicht auch nicht so richtig. Und zwar, vielleicht interessiert dich das. Ich habe in dieser Woche wir haben einen Preis gewonnen. Und zwar haben wir die Venus.
Wir?
Nicht,
wir
also beide? Nicht wir zwei, sondern wir zwei.
Ach so, ich dachte,
wir werden immer nur nominiert. In der Hoffnung, dass wir die Preisverleihung, in dem wir nominiert sind, mit unserer goldenen Anwesenheit ehren.
Ich habe mich schon so gefreut.
Nee, leider nicht. Aber du kannst, dieser Preis ist so unglaublich gut, dass er auf dich abstrahlen wird. Ich bin nämlich jetzt quasi als ein Mitglied der Gruppe, die die Sendung herstellt, Träger des Sexpreises Venus.
Really?
Ja, die Venus.
Wie kommt das zustande?
Und zwar einfach, weil wir haben von unseren Geschlechtsteilen Silikonabdrücke machen lassen. Und wenn ihr euch jetzt zwischen 2019 und 2021 irgendwo mal einen Dildo oder einen Vibrato gekauft hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein Mitglied unseres Teams da ein Geschlechtsteil zur Verfügung gestellt hat.
Aber ist es dann irrigiert?
Also wenn es stimmt nicht, auch schade. Nein, wir haben im Rahmen einer Pornosendung, aber du hast es fast geglaubt, ne?
Ich hätte es geglaubt, hast du gut rübergebracht.
Stell dir mal vor, aber war das nicht hier schon mal eine Merch-Idee, dass wir als einziges Merch unsere Penisabdrücke? Aber wir sagen,
das hatten wir mal, den Doppeldildo.
Aber
wir haben alle Doppeldildo.
Okay, ich gebe es mal auf Wiederverlage. Ich stelle es mal Spotify vor. Mal gucken, ob das. Naja, auf jeden Fall. Nee, wir haben eine Sendung über Porno gemacht und im Rahmen dieser Sendung haben wir einen gebührenfinanzierten echten Porno gedreht, den man auch noch findet im Internet.
Also eine Pro-Porno-Sendung oder eine?
Nee, also eine Sendung, die sich quasi mit den Problemen bei Pornografie, wie die hergestellt wird und wie die vertrieben wird, auseinandersetzt. Und
ich glaube, das ist ein relativ sauberes Business, da gibt's
nicht viel. Ja, also auf jeden Fall weirde Leute, die da an den Strippen, die Strippen ziehen und die da irgendwie Geld mit verdienen. Und dieser Porno, warte mal, der Porno heißt, ich sag's dir mal, der Porno heißt FFMM Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royal Gebühren finanziert. So heißt der Porno. Und den gibt es, wenn man das so eingibt. FFMM Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royal Gebühren finanziert. Dann findet man diesen Porno. Und der ist wohl so progressiv in der Branche, dass wir tatsächlich vorgestern die Venus bekommen haben, beziehungsweise die Regisseurin Paulita.
Glückwunsch.
Und haben uns sehr gefreut. Und ich wollte nur mal kurz angeben, dass ich jetzt der Einzige von uns beiden mit dem Sexpreis bin. So.
Ja, das stimmt.
Weil du immer so subkutan auch meine sexuellen Fähigkeiten hinterfragst. Und jetzt
das
weißt du.
Das überhaupt nicht.
Preisverdächtig.
Preisverdächtig. Du, ich weiß.
Wenn du,
du hast ganz du am Anfang habe ich dich über deine sexuellen Praktiken
und
da hast du gesagt, I'm a taker and a giver und genauso glaube ich auch immer noch.
Genau, wir mussten den Kevin Spacey Fragebogen ausfüllen bei unserer ersten Vertrags- oder
freigesprochen worden. Da war nämlich gar nichts.
Der
ist freigesprochen, da war nämlich gar nichts.
Genau, und das Zweite ist, da muss ich mich entschuldigen bei allen Winzerinnen und Winzern. Es ist manchmal nicht so, es ist oft vielen Leuten nicht klar, dass gelegentlich ich manchmal Sachen beruflich mache, die vielleicht absichtlich so formuliert sind, dass es vielleicht mal ein bisschen Ärger gibt. Und natürlich ist Wein ein edles Getränk. Es ist ein bisschen weird, dass er durch Gedärme gepresst wird, damit die ganze Scheiße da rauskommt. Und ich grüße an dieser Stelle mal ganz lieb die Lena Endesfelder. Das ist eine Winzerin an der Mosel, glaube ich, an der Mosel. Und die hat im Volksfreund, im Trierer Volksfreund, ein Interview gegeben und hat gesagt, sie will mich einladen auf den Weinberg und mir dann zeigen, wie geil Wein ist und so. Ich bin leider ein Biertrinker, wenn überhaupt. Oder ich lutsche die alkoholische Flüssigkeit aus den Moncheries raus. Wein wird nie mein Getränk werden. Wie sieht's bei dir aus?
Sehr gerne.
Wirklich?
Wein, ja, Weißwein, Rotwein. Ich trink's, also ich vertrag's nicht. Das ist mein Problem.
Ach so, bist du schnell besoffen oder was ist es dann?
Nee, ich finde, Rotwein, ich finde, dein ganzer Körper verfärbt sich, auch dein Stuhl. Und schon gleich wieder aufs Thema zurückzukommen, ja. Es wird ja alles so verfärbt. Dann auch deine Lippen. Irgendwas kann daran nicht richtig sein. Es sind viele schwachsinnig geworden. Aber Weißwein zu so einem schönen Fisch oder so trinke ich schon mal ganz gerne.
Nein.
Also Wein ist eine gute Sache. Also ich bin aber auch, ich kann da ganz ohne Alkohol auch sein, aber ich finde so einen Wein zum Essen schon mal ganz gut. Ja.
Also liebe Lena Endesfelder, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das wahrgenommen. Ich möchte da leider nicht kommen, weil ich muss, bevor ich das mache, muss ich noch die Pilzwanderung mit Bodo Ramelow machen. Aber ich lade dich recht herzlich ein und alle wütenden, ich muss so kurz die Musik ausmachen. Ey, und dann muss ich das auch nochmal eben kurz sagen, weil der Weinkritiker von der Zeitung Die Welt. Ich habe erwischt, wie der bei Facebook einen Artikel geschrieben hat, um die Welt, um die Volltrottel bei Facebook anzustacheln, dass sie mich verklagen, weil ich gesagt habe, Wein ist schlimmer als Hitler, weil Hitler war wenigstens vegan oder Vegetarier und Wein ist ja nicht vegetarisch.
Hast du das in der Sendung gesagt?
Habe ich in der Sendung gesagt, aber als Witz natürlich. Und dann das muss ich ja kurz vorlesen, das ist wirklich unglaublich. Ein Typ, ein Journalist, in Anführungsstrichen, also muss man wirklich ein räudiger Entkorker, würde ich ihn mal jetzt mal eher nennen, statt Journalist, hat bei Facebook versucht, in der Hoffnung, dass keiner mitbekommt, diese Trottel bei Facebook anzustiften, damit die mich verklagen, damit er dann für seine Zeitung was berichten kann. Ehrlich war, pass auf, er schreibt, in der Gruppe Hauptsache Wein, Manfred Klimek heißt der Schlawiner. Er schreibt, in der Schlussfolgerung kann Wein ist schlimmer als Hitler so gelesen werden, dass Winzer in ihren Taten ein größeres Verbrechen anrichten als die Hitlerei und der Naziterror. Da möchte ich sehen, jetzt kommt's, was die Rechts, verschreibt sich schon, was die Rechtswannwälte, SICK, von ZDF und Böhmermann dagegen dafür aufzubieten haben. Mit Satire gart das vor Gericht nicht durch. Auch Gart schreibt er. Also los, Winzer, holt euch Körpergeld von Böhmi, aber jeden einzeln bitte. Jeder einzeln bitte, damit es auch schön teuer wird für den Slimfit-Anzugträger.
Ja, das ist einer, der sich eh schon lange scheiße findet und jetzt irgendwie sich. Das ist ja immer so
das
Leute.
Das Perfide ist, dass er bei Facebook versucht, seine Leute anzustacheln, um dann hinterher zu hoffen, dass irgendwas passiert, worüber er einen Artikel schreiben kann. Ich meine, ist das noch Suff-Alkoholismus oder ist das schon Alkoholaktivismus?
Keine Ahnung,
auf alle
Fälle. Sehr humorvoll. Also außerdem bewusst Sachen falsch verstehen und bewusst versuchen, da was anzuzetteln, spricht schon nicht für den Charakter
dieser Person. Und ich trage gar keines, guck dir mal meinen Körper an, guck mal hier. Das ist doch kein Slimfit, Alter.
Nee, das ist der Körper eines 15-Jährigen. Wirklich, das ist, sorry, aber schöne Speckwanne.
Ja, ich habe dir jetzt extra den Bauch mal rausgestreckt, um mal zu zeigen, ich trage keine.
Aber du Slimfit hast, das Schöne ist, du wirst ein sehr alter Mann werden, Jan Böhmermann, weil dein Alterungsprozess ist immer noch, wenn man dich nackig sieht, und ich habe dir das Vergnügen ein paar Mal so gehabt, durch Umziehen, da ist wirklich, da ist noch nicht mal so, man denkt, wenn man jetzt nicht deinen Kopf, wenn der Kopf nicht in den Körper denken würde, würde man denken, kurz vor der Pubertät, hier langsam geht geht die Muskelwachsstruktur, also fängt schon zu wachsen. Mhm. Du wirst alt, und das gönne ich dir von Herzen, weil du hast nämlich, der Körper altert später.
Ja, wenn ich nicht überfahren werde von wütenden Winzern aus von der Mosel. Ey, Winzer, ne? Ich bin in Trier. Am 6.1. bin ich in Trier in der Stadthalle. Kommt alle mit, macht da Demo davor und so. Ich bin da. Wichtig wäre aber, wenn ihr vielleicht auch eine Karte fürs Konzert kauft. Dann kommt dann.
Spielst du da?
Ja. Ich habe das Gefühl, ich komme an der Mosel nicht gut an. Trier ist.
Ach. Die Leute, guck mal, du hast zum Glück diesen Podcast, um sowas immer wieder gerade zu biegen.
Ja, es tut mir leid auf jeden Fall, liebe Mosel-Winzer. Ihr seid wirklich die Allergeilsten und sorry, sorry an alle.
Ich sag ja zu Wein. Wir sind ja Wein-Podcast Nummer 1.
Ja.
Der mit Podcast, euren Sommeliers Jan und Olli.
Ja, und jetzt, wenn ihr auf dem Stepper seid gerade, wenn ihr irgendwie jetzt gerade losfahrt zur Nachtschicht, weil ihr heute wieder ein Gebäude bewachen müsst, weil ihr bei Kötter Security arbeitet oder weil ihr irgendwie in einem privaten Sicherheitsdienst arbeitet, der sich nur bar bezahlen lässt. Ey, macht mal ein bisschen den Podcast lauter, macht mal ein bisschen, schwingt euch mal auf euer E-Bike und spannt mal ein bisschen aus. Ihr wirklich, hört einfach mal eine Runde Fidi und Bumsi Playlist, das ist immer gut und wir denken an euch, wir sind wirklich bei euch, immer mit euch dabei und schön, dass es euch gibt.
Und wenn ihr euch gerade getrennt habt und denkt, na, jetzt bist du alleine hier, ich rufe doch nochmal an. Nee, nicht machen, auch mal die Stille durchhalten. Ja. Positiv denken, hört euch mal den Song von Peter Fox an. Der hat eine schöne, positive Message, das brauchen wir jetzt. Geht raus auf die Straße, sprecht fremde Leute an. Wenn sie die Polizei rufen, habt ihr was falsch gemacht. Genau. Aber einfach auf die Leute zugehen. Genau. Wir hören uns Mittwoch wieder.
Und wenn ihr irgendwie euch gestritten habt mit dem Typen, dem ihr meine Generalvollmacht erteilt habt, weil ihr gedacht habt, ihr seid immer irgendwie, werdet immer zusammengehen, ey, dann, weißt du, dann lasst es doch einfach mal bleiben, begrabt doch mal den alten Streit, guckt doch mal nach vorne, macht mal was Positives und lasst euch nicht runterziehen und.
Genau. So wie wir.
Ess mal einfach eine Tüte Chips. Habt eine gute Woche, Leute. Was wolltest du noch?
Nee, eigentlich, das machen wir nächstes Mal. Komm, fange ich jetzt nicht noch mit an.
Hoffentlich schneidet Daniel das nicht raus, weil ich erzählt habe, dass er mal Tanzlehrer war.
Glaube ich nicht. Oh, da muss ich mal gucken, ob es da irgendwo Videos gibt.
Ich schicke dir mal ein paar Videos zu.
Der kann bestimmt tanzen.
Und zwar wie ein junger Gott, nicht wie ein junger Gott, wie Gott.
Nicht auch wie Tango?
Alles. Sachen tanzt er.
Ich würde gerne Tango tanzen können.
Vielleicht machen wir wirklich mal eine Tanzsendung. Vielleicht beim Weihnachtszirkus, dass Daniel...
Oh ja, dann kann Daniel mal was vortanzen. Der liebt es, vor die Kamera zu kommen.
Liebe Grüße. Habt eine gute Woche. Bis Mittwoch, ne? Tschüss.
Tschüss.